Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir bringen heute den ersten Teil einer Dokumentation, die auf drei Teile geplant ist. Günter Friesinger ist ein Kurator eines Festivals, das 2013 das achte Mal stattgefunden hat und sich Paraflows nennt. Das besondere Thema von Paraflows 2013 war Open Cultures, und der erste Tag des Symposiums galt dem Thema des Warentausches und der Möglichkeit, statt des Warentausches offene Formen des Austausches zu erkunden. Die Sendung selbst wird gestaltet von Andreas Kirchner und mir. Wir sprechen verbindende Worte und bringen Ihnen dazwischen Ausschnitte aus den drei Vorträgen, die diesen Freitag ausgemacht haben. Die Musik, die wir zwischendrin spielen, hat einen zunächst mal unerwarteten Titel, nämlich Gloomy Sunday. Es ist ein Hit, geschrieben in den 30er Jahren von Resso Serres, ein Budapester Komponist. Es stellt sich aber heraus, dass von diesem Ausgangspunkt einer tristen Sonntagsstimmung eine ganze Reihe von anderen, auch nach vorne gerichteten und beschwingten Varianten anzufertigen sind.
Beate Koller vom Verein Ache Noah spricht im Vortrag Saatgut, Macht, Kultur, alte Praxen, neue Verbote über die Partnerschaft zwischen Pflanzen und Menschen. Frau Koller zeigt am Beispiel der Bohnen, wie sich eine Pflanze durch unseren Nahrungsbedarf allmählich verändert und wie wir von der leichten Verfügbarkeit der Pflanzen abhängig wurden. Die Bohne wurde durch Eingriffe, Kreuzungen und die Umsiedlung in andere Länder zur Kulturpflanze, die sich nicht mehr ohne fremde Hilfe reproduzieren kann. Die jahrtausendelange Co-Modifizierung von Bohnen und Menschen brachte eine Vielfalt von Bohnensorten hervor, die heute durch Kommodifizierung von Saatgut, also Bohnen als Ware und Einwegprodukt, bedroht ist.
Ich habe die Bohnen mitgebracht, weil sie so, also es sind Samen, insofern passt das ja zum Thema, über das ich sprechen soll. Und außerdem sind sie so schön konkret. Und außerdem sieht man ja, wenn ihr in das Schachtel reingeschaut habt, auch schon etwas von der Unterschiedlichkeit der verschiedenen Sorten direkt am Samen. Das ist ja nicht bei allen Kulturpflanzen so. Und ich habe die Bohnen mitgebracht, weil ich sie gerne nutzen möchte als Botschafter, weil ich finde, dass man mit denen ganz viele verschiedene Dinge erklären kann, die, glaube ich, sozusagen auch unsere kulturellen und agrikulturellen Welten verbinden. Nämlich insofern, ihr wisst wahrscheinlich, dass die Bohne keine heimische Pflanze ist. Also vor 10.000 Jahren gab es keine Bohnen hier, wo wir jetzt sind. Die wilden Verwandten kommen in Mittel- und Südamerika vor und dort wurden sie, wie man so sagt, in Kultur genommen. Sprich, Menschen haben sie weiterentwickelt und haben sich an diese Pflanzen auch entsprechend angepasst. Das ist ja eine Koevolution, ne? Es ist ja kein einseitiger Prozess, sondern sozusagen die Pflanzen zähmen die Menschen zähmen die Pflanzen. Und nachher sind beide Seiten anders. Und nachher sind beide Seiten auch abhängig voneinander. Ich sehe es jetzt positiv, dass das so ist. Die Abhängigkeit der Menschen ergibt sich daraus, dass ja erst durch die Entwicklung der Landwirtschaft, dass man Kulturpflanzen angebaut hat, es möglich war, sozusagen wachsende Bevölkerung zu ernähren an einem Ort, ohne eben in der Gegend herumzuziehen und sozusagen immer achten zu müssen, dass man die Ressourcen nicht übernutzt. Jetzt sind wir viele Menschen und sind extrem abhängig von diesen Kulturpflanzen, die in unserer Landwirtschaft gedeihen können. Die Bohne ist wiederum von uns abhängig geworden, weil zum Beispiel sie sich ohne uns gar nicht mehr vermehren kann. Also die wilde Bohne, wenn deren Samen reif sind, dann tut sie natürlich ihre Hülse öffnen, die springt dann auf und die Samen fallen am Boden. Alles andere wäre ja komplett sinnlos für eine Wildpflanze. Aber manche Bohnen machen das nicht und genau diese haben eben die Menschen ausgesucht, weil das ja viel praktischer ist für die Ernte, weil man die dann nicht am Boden zusammenklauben muss, sondern man pflückt sie sozusagen von der Pflanze runter. Und durch diese Selektion ist eben eine Kulturpflanze entstanden, die sich selbst, die ihre Samen eigentlich nicht mehr verbreiten kann. Ja, also die ist komplett auf uns abhängig. Und das ist mal das eine. Lassen wir das mal so stehen, ja, diese gegenseitige Abhängigkeit. Das andere ist der kulturelle Kontext. Wie hat man sich das damals erklärt, dass aus dieser Wildpflanze so eine nützliche Kulturpflanze geworden ist? Es waren ja nicht nur die Bohnen, sondern zum Beispiel auch Mais und Kürbis und Paprika waren dort sehr wichtige Pflanzen. Und das war eine mythologische Erklärung, natürlich keine naturwissenschaftliche, damals vor vielen tausend Jahren. Es sind Göttinnen, die sich materialisiert haben in der Form von Kulturpflanzen, ja, um sozusagen die Menschen zu erhalten. Was uns natürlich schon sehr viel sagt über den Stellenwert einer Pflanze. Ja. Etwas Göttliches, das sozusagen auf die Erde herabgestiegen ist, wie Jesus ja auch im Endeffekt in der christlichen Religion sozusagen Brot und Lamm und was weiß ich, was er alles geworden ist, ja, um uns sozusagen zu nähren auf verschiedene Weise. Und dann kamen die Europäer und haben diesen Kontinent erobert und haben dann viele Kulturpflanzen, die für uns jetzt so wie sich heimisch anfühlen, Erdäpfel zum Beispiel, ne, total heimisch, ist natürlich auch eine Kulturpflanze Mittel- und Südamerikas. Die Europäer haben diese Pflanzen mit nach Hause gebracht und was ich schön finde, ein Teil dieser großen Vielfalt, die ihr auch in dieser schönen Schachtel gesehen habt, die ist dann in Europa entstanden. Also die Zusammenarbeit zwischen den Menschen und diesen wilden Pflanzen haben eigentlich dazu geführt, dass die Vielfalt immer größer geworden ist. Finde ich urschön, weil sonst, wenn man von biologischer Vielfalt redet, geht es immer darum, dass der Mensch irgendwo entfernt werden soll, damit die Natur sozusagen ungestört weiterleben kann. Für Kulturpflanzen gilt das gar nicht. Da hatten wir zunächst einmal einen sehr positiven Effekt. Also durch diese Koevolution ist eine unglaublich große Vielfalt entstanden. Und es braucht uns auch nach wie vor, damit die nicht verloren geht. Jedenfalls ist dann über die Türken die Bohne irgendwann einmal auch zu uns gekommen. Und über die Jahrhunderte haben sich dann auch bei uns im heutigen österreichischen Gebiet viele Lokalsorten von Bohnen entwickelt. In der Achenoa, wir versuchen ja sehr viele Sorten aus dieser Großregion, aus dieser klimatischen Region zu erhalten. Wir haben zum Beispiel über 1000 verschiedene Bohnensorten aus Österreich und den angrenzenden Ländern in unserer Sammlung, die einmal teilweise nur sehr lokal genutzt wurden. Und was heute eigentlich im Endeffekt mit den Bohnen passiert, das ist jetzt ein bisschen das Traurige an der Geschichte, dass sie eigentlich weggeschmissen werden. Also wir sind im Moment, wo wir diese Schätze, die sich da jetzt seit 10.000 Jahren entwickelt haben, eigentlich wegschmeißen, irrsinnig großzügig, weil wir meinen, dass wir das eh sozusagen alles locker labormäßig irgendwie nachzüchten können und ersetzen können. Natürlich auch, weil wir die Bohne sowieso nicht mehr brauchen, weil wir jetzt viel Fleisch essen und auf das Eiweiß in dieser Pflanze auch nicht mehr so angewiesen sind. Was für mich, wenn man so einen Samen jetzt in der Hand hält, irgendwie immer wieder, oh, so ist, dass ich fast eine Gänsehaut kriege, ist einfach sich vorzustellen, also logische Kette, die Bohne kann sich nicht selbst vermehren. Das heißt, ich glaube es war um 5000 vor Christus oder so, die ältesten Bohnenfunde. Ja. Und seitdem das eine Kulturpflanze ist, muss alle 5 Jahre mindestens musste ein Mensch gewesen sein, der so einen Samen wieder in die Erde gesteckt hat, die Pflanze gepflegt hat, die Samen wieder geerntet hat, die wieder aufgehoben hat. Ja, mindestens 5 Jahre später, weil irgendwann sterben diese Samen ja ab, das ist ja etwas Lebendiges, muss wieder ein Mensch da gewesen sein. Und das Sensationelle, wenn wir jetzt so einen Samen in der Hand halten, dann sind wir sozusagen das letzte Glied in einer Kette, ja, immer Menschen, Pflanzen, die ist einfach nie abgerissen. Ja. Und das, boah, das finde ich, also ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, was ich meine. Das ist irgendwie ein wohlig schauriger Gedanke. Aber auch dann ganz schlimm, die Vorstellung, sozusagen diese ganze Kette einfach abreißen zu lassen, ja, das einfach wegzuschmeißen. Und auch diese, ich meine, da hängt ja so viel Geschichte und Kultur auch dran, ja, durch wie viele verschiedene Kochrezepte, Gesänge, was weiß ich, Feste und Familiengeschichten diese Kulturpflanzen gegangen sind. Ja.
Sunday is gloomy, my hours are slumberless. Dearest, the shadows I live with are numberless. Little white flowers will never awaken you, not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday. Gloomy Sunday. With shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are sad, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday.
Was ich eigentlich sagen wollte mit dieser Geschichte ist eben, wir sind Partner, ja, die Pflanzen und die Menschen. Die Vielfalt ist kein statischer Zustand, das ist kein Museum, wo irgendwelche Exponate drinnen sind, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, der permanent Menschen braucht, ja, die sich daran beteiligen. Und das heißt nicht umsonst Agrikultur, die Landwirtschaft heißt nicht umsonst Agrikultur, sondern es hat eben sehr, sehr viel mit unserer Kultur zu tun.
Die traditionsreiche Vielfalt an Bohnensorten und die Partnerschaft mit Landwirtinnen ist in Zeiten von industrieller Landwirtschaft in ihrer Existenz bedroht. Konzerne versuchen ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung bei der Pflanzenzucht abzusichern. Frau Koller kommt nun auf eine Parallele zwischen semiprofessionellen Pflanzenzüchterinnen und Programmiererinnen zu sprechen. In der Landwirtschaft besteht ein Spannungsverhältnis zwischen lokalen Gemeinschaften, die für den Eigenbedarf Pflanzen züchten, pflegen und ernten einerseits und großen Konzernen andererseits, die den Saatgutkäuferinnen die Nutzung genau vorschreiben und durch Hybridsamen eine Kultivierung nach eigenen Regeln unterbinden möchten. Diese Konstellation lässt sich auch bei Software finden. Einer Benutzerin wird bei der Installation eines Textverarbeitungsprogramms ein End-User License Agreement präsentiert, das die Modifikation des Programms verbietet. Der Versuch, die Möglichkeiten im Umgang mit dem Material technisch und rechtlich einzuschränken, stößt also bei Nutzerinnen von Saatgut und von Software auf Widerstand. Eine der Reaktionen darauf im Bereich Software spricht Frau Koller an. Software kann unter eine Copyleft-Lizenz gestellt werden. Das bedeutet, dass man die Software nach dem Kauf oder nach dem Erhalt nach Belieben verändern und weiterverwenden kann. Der Quellcode wird für die Nutzerinnen zur Verfügung gestellt, unter der Bedingung, dass das Ergebnis ebenfalls unter Copyleft gestellt wird, um Exklusivrechte zu vermeiden.
Wie geht man mit diesem Kontrast um zwischen einer offenen Source oder Ressource und dem anderen System, das ja da keine Grenzen kennt, das sozusagen versucht, das dann exklusiv für sich zu nutzen? Also das ist im Saatgutbereich auch ein ganz starkes Thema. Wenn sozusagen Menschen mit dem Saatgut weiterhin als Gemeingut umgehen wollen, wie schützen sie das im Endeffekt davor? Also selbst wenn sie jetzt nicht selbst exklusive Rechte erwerben wollen, aber wie schützen sie es davor, dass einfach jemand anderer kommt, ja, und dann auf das, was sozusagen in Gemeinschaften entwickelt wird, exklusive Rechte sich schnappt? Und da ist es jetzt auch so, dass es in der im Bereich der Pflanzenzüchter, also vor allem der biologischen Pflanzenzüchter, dass da ganz viel in Richtung Software geschaut wird, weil halt so die Idee ist, so Open-Source-Modelle, das wäre doch urspannend, könnte man das nur irgendwie transferieren auf das Saatgut, ja, oder so Copyleft-Systeme, die ja letztlich auch, wenn ich das richtig verstehe, dazu zu dienen, eigentlich auch vor dem Zugriff, dem exklusiven Zugriff zu schützen, ja. Nur meiner Meinung nach die Antwort, wie dieses Übertragen, ja, von dieser Idee auf etwas Lebendiges passieren könnte, die ist mir noch nicht klar, weil das eine ist sozusagen das Internet und ist irgendwie ein Vorgang von einem Download oder so, ja, wo man vielleicht manche Prozesse leichter kontrollieren kann. Beim Saatgut schaut der Prozess ja zum Beispiel so aus, ich gehe auf einen Markt, kaufe eine Paradeise, trage die nach Hause, esse sie aber nicht auf, sondern hole die Samen raus und dann habe ich sozusagen das, woraus ich das sozusagen wieder reproduzieren kann. Ja? Also es sind ganz andere Prozesse der Weitergabe und ja, also ich glaube, da zerbrechen sich gerade viele Leute den Kopf drüber, wie man das irgendwie übertragen kann. Und das Umgekehrte ist dann natürlich die Frage, wie wird die Leistung, also oder wie können jene Menschen, die ohne dass sie auf Exklusivität abzielen, da ihre schöpferische Leistung hineinstecken, auch im Bereich der Züchtung, wie können die davon leben im Endeffekt? Also oft geht es ja nicht um den großen Profit, sondern nur um die Frage, wie kann man damit leben eigentlich, wenn man das tut? Ja? Das gibt ja auch bei den Pflanzenzüchtern sehr viele, die jetzt durchaus nicht nur den Profit im Kopf haben, sondern die das eher wie eine kulturelle Leistung betrachten, ja, die sich zum Beispiel sehr philosophische Fragen stellen. Was für Kulturpflanzen braucht der Mensch der Gegenwart? Ja, wie beschreiben wir das? Wie erfassen wir das? Wie können wir Pflanzen in diesem Sinn entwickeln? Ja? Und wie bekommen die ihre Leistung? Und Züchtungsleistung ist ja eine extrem aufwendige. Also der Prozess zur Züchtung einer neuen Sorte dauert ja manchmal 10, 15 Jahre, ja, wenn man da zum Beispiel Kreuzungen vornimmt. Also da gibt es auch im Züchtungsbereich eine ganz starke Debatte, wie ist eigentlich die Züchtung an sich zu betrachten? Ja, ist das sozusagen eine Innovationsleistung auf dem Markt, die vielleicht irgendwie gefördert werden soll, wenn ein Staat zum Beispiel das Gefühl hat, das ist sozusagen ein wichtiger Innovationsbereich? Oder ist es generell eine Kulturleistung, die wie andere Kulturleistungen einfach auch von der öffentlichen Hand finanziert werden sollte? Oder was für Systeme können wir finden? Ja? Oder gibt es doch auch Möglichkeiten, Lizenzsysteme zu entwickeln, die sozusagen sozial akzeptabler sind, ja, für die Nutzer, die nicht zu solchen Abhängigkeiten führen? Also das sind eigentlich wichtige Diskussionsprozesse beim Saatgut im Moment.
Mit dem Schutz von schöpferischer Leistung und der Anknüpfung daran beschäftigt sich auch Siegfried Pflegerl von der Gruppe Or On. Eine Künstlerin möchte ein bereits bestehendes Werk künstlerisch verwenden. Im Urheberrecht kollidieren ihre Rechte der künstlerischen Freiheit mit den Schutzrechten auf das bestehende Werk.
Der Künstler 1 erzeugt ein Werk 1. Er hat also primär einen Urheberrechtsschutz. Der ist also symbolisch meistens dargestellt durch Copyright. Er kann aber natürlich im Rahmen des Creative Commons auf das Copyright bereits modifiziert verzichten oder wie die Gruppe OAOM das zum Beispiel macht, sagen, wir brauchen überhaupt kein Copyright und no Creative Commons. Jetzt ist es aber so, dass dieser Urheberrechtsschutz, der ja auch, wie Sie sehen, ökonomische Verwertungsansprüche impliziert, also die Alimentationsansprüche des Künstlers, die meistens über Verwertungsgesellschaften realisiert werden, dieser Künstler steht aber in einem weiteren Rechtsschutzbereich, und zwar dem Verfassungsschutz der Freiheit der Kunst, der Meinungsfreiheit und des Eigentums- und Persönlichkeitsschutzes. Die Frage, die uns jetzt hier beschäftigt, und das ist für die Kunst, also vor allem für die bildende Kunst durch die Digitalisierung in einem explosiven Maß virulent, ist jetzt die Frage der Künstler 2, der lädt sich das Werk 1, das vielleicht in Öl produziert wurde, herunter, macht daraus etwas anderes, darf er das und in welchem Maß und in welchem Grade? Der Künstler 2 steht aber, und das wird in der Judikatur und in der ganzen Systematik heute etwas vernachlässigt, er steht auch im Verfassungsschutz. Er hat auch den Anspruch auf Freiheit der Kunst, auf Meinungsfreiheit, und er hat auch einen Eigentums- und Persönlichkeitsschutz. Er hat unter Umständen für sein Werk auch wieder ein Copyright oder kann darauf verzichten oder dergleichen. Auch er hat eventuell ökonomische Ansprüche. Diese beiden verfassungsrechtlich geschützten Bereiche der beiden Künstler kollidieren, und Sie müssen sich vorstellen, das muss jetzt bei jeder Frage einer Urheberrechtsabwägung zwischen den beiden Werken eigentlich berücksichtigt werden.
Herr Pflegerl konzentriert sich nun auf die Künstlerin 2 und die mit ihrer Situation verbundenen Rechtsfragen. Zuerst wird geklärt, was unter einer eigenständigen geistigen Schöpfung im Sinne des österreichischen Urheberrechts zu verstehen ist. Dann wird gefragt, unter welchen Umständen Künstlerin 2 geschützte Werke benutzen darf. § 5 Absatz 1 und 2 des Urheberrechts unterscheiden drei Fälle. Erstens die einfache Benutzung, bei der die Bearbeiterin keine eigenständige geistige Schöpfung produziert und für die Bearbeitung die Erlaubnis der Urheberin eingeholt werden muss. Zweitens die schöpferische Benutzung, die jedoch vom benutzten Werk abhängig bleibt. Und drittens die freie Benutzung, die keine Bearbeitung mehr darstellt, sondern ein eigenständiges Werk schafft.
Geschützt sind im Gesetz eigentümliche geistige Schöpfungen. Eigentümlich müssen sie sein. Also wenn Sie nur 5 Striche machen, das ist noch nicht sehr eigentümlich. Sie müssen individuell eigenartig sein. Geschützt ist aber nicht etwa irgendein körperlich präsentierter Gegenstand oder ein Objekt, sondern geschützt ist die geistige Schöpfung. Das ist eine natürlich auch sehr interessante Formulierung. Wie darf man nun benutzen? Und da sehen Sie, dann kommen wir bereits mitten in die haarige Angelegenheit hinein. Es gibt eine Benutzung und es gibt eine freie Bearbeitung. Die Benutzung besteht in folgenden Übersetzungen und andere Bearbeitungen werden, soweit sie eine eigentümliche geistige Schöpfung des Bearbeiters sind, unbeschadet des am bearbeiteten Werk bestehenden Urheberrechts wie Originalwerke geschützt. Da jemand bearbeitet das Werk, das ist aber noch so stark abhängig vom ursprünglichen, dass man dieses neu bearbeitete Werk überhaupt nur verwenden darf mit Erlaubnis des Urhebers des Werkes 1. Die Benutzung eines, und das Zweite, und das ist das, worum eigentlich mein ganzer Vortrag im Wesentlichen geht, die Benutzung eines Werkes bei der Schaffung eines anderen macht dieses nicht zur Bearbeitung im Sinne 1, wenn es im Vergleich zum benutzten Werke ein selbstständiges, neues Werk darstellt. Und jetzt geht es also darum, wann ist die Bearbeitung so weit gediehen, dass man sagen kann, es liegt ein neues Werk vor. Und hier sind also schon in der Regierungsvorlage zum Gesetz, das ja schon uralt ist in der Formulierung, als auch in der Judikatur wird immer wieder der Stehsatz verwendet, die prägenden Merkmale des benutzten Werkes müssen durch die Eigenart des neuen Werkes verblassen bzw. vollständig in den Hintergrund treten. Sozusagen, es muss ein innerer Abstand bestehen. Und die Judikatur hat natürlich das immer sehr eng ausgenutzt. Hier sehen Sie also praktisch den Stammbaum aller Varianten, die es hier gibt. Die einfachste Benutzung, da liegt überhaupt keine, also hier im ersten Teil, da liegt überhaupt keine, eine ganz einfache Bearbeitung vor und es besteht kein Urheberrecht des Bearbeiters. In der Mitte bei 5.1 ist eine schöpferische Benutzung, es ist eine schöpferische Bearbeitung und es besteht eben ein abhängiges Urheberrecht. Sie müssen die Erlaubnis einholen und die Bearbeitung wird aber als eigenes Werk dann auch anerkannt. Und die Freibenutzung, von der wir also am meisten hier reden werden, es ist halt, handelt es sich um ein eigenständiges Werk, das ein selbstständiges Urheberrecht hat, ohne dass man den ursprünglichen Eigentümer, Urheber befragen, also um Erlaubnis fragen muss. Nun sagen die Gerichte, diese Freiheit, die hier im 5.2 entsteht, die darf aber natürlich nicht wahnsinnig locker ausgelegt werden, sondern sie soll nur ausgelegt werden, soweit man die Freiheit des künstlerischen Schaffens nicht über die Gebühr einengen und damit ersticken will. Es gibt dann auch eine sehr komische Formulierung in den Judikaten. Maßgebend ist ein Vergleich der geistig-ästhetischen Wirkung beider Werke. Unterliegt doch nur die geistig-ästhetische Gehalt des Werkes mit seiner Eigenart im Schutzbereich.
Mit der Kunstrichtung der Appropriation Art wird nun herausgestellt, dass es Kunstformen gibt, die von der juristischen Auslegung der freien Benutzung nicht berücksichtigt sind. Man kann ein neues Werk mit einem alten schaffen. Das alte Werk wird gerade nicht zum Verblassen gebracht, sondern gezielt zitiert. Zum Beispiel, um es auf neue Weise zu beleuchten, zu parodieren und so weiter. Für solche Fälle schlägt Pflegerl vor, den § 5 des Urheberrechtsgesetzes abzuändern. Damit wird erreicht, dass bei Vorliegen von eigenständigen Kunstkonzepten ein neues Werk entstehen kann, ohne dass das alte Werk vollständig verblassen muss und ohne dass jede Fälschung oder Kopie bereits einen eigenen Werkstatus bekommt.
Das Entscheidende ist jetzt Folgendes. Sie kennen das alle. Es hat eine eigene Kunstgattung, die gibt es noch, die Appropriation Art. Und unabhängig davon gibt es in allen modernen Kunstrichtungen die Verwendung von Werken des Künstlers 1, wie im Rahmen von Montagen, Collagen, Sampling, Found Footage, Assemblage, Hybriden, Bricolage und Mashups und so weiter. Hier als erstes den extremsten Fall. Die Appropriation Artists in Amerika haben zum Beispiel, der Maler Bitlow hat diese beiden Werke in Öl ausgestellt. Not Picasso, Seated Woman und Not Léger, 1986. Jetzt war natürlich die große Frage, was liegt davor? In Amerika wurde von den Erben in beiden Fällen dazu verdonnert, dass er die Werke vom Markt zurückzieht. Es gibt aber auch eine brave Appropriation Artist, die Frau Elaine Sturtevant, die hat auch in der Schirn in Frankfurt ausgestellt und die hat hier zum Beispiel das Werk Warhol Flowers. Die ist aber deshalb brav, weil die reproduziert in der Form verschiedenste Werke verschiedenster Künstler, hat aber immer die Künstler um Erlaubnis gefragt. Und hier bei diesem Werk hat der Andy Warhol sogar noch die Siebe zur Verfügung gestellt für diese neue Schaffung dieses neuen Werkes. Und jetzt möchte ich Sie auf Folgendes aufmerksam machen. Nach unserer jetzigen Formulierung, die im Urheberrechtsgesetz drinnen steht, kann ein neues Werk überhaupt nur dann anerkannt werden als neu, wenn es sich vom alten in der geschilderten Form unterscheidet. In seiner Eigenart, das alte Werk verblasst im Hintergrund, die Eigenart des Neuen ist höher. Jetzt habe ich hier zum Beispiel ein Bild aus einer Werbung von Louis Vuitton in der obersten Zeile. Und das ist hier von mir zum Beispiel digital verändert. Jetzt kann man fragen, ist die Veränderung schon so weit, dass es ein eigenständiges Werk ist oder nicht? Also ich würde eher der Meinung sein, jeder Richter würde sagen, na, mein Lieber, das geht aber nicht. Aber immerhin geht es hier darum, dass das neue Werk irgendwie anders ist. Bei der echten Appropriation Art geht es aber überhaupt nicht darum, dass das neue Werk anders sein soll, sondern das soll ja genau gleich sein. Denn hier wird ja in einem reflexiven, konzeptuellen Kunstprojekt die Frage von Originalkopie und verschiedene andere mit dem Kunstmarkt verbundene Konnexe werden hier reflexiv behandelt. Die Appropriationisten haben nie die Absicht gehabt, einfach wie die berühmten Fälscher, die es ja reihenweise gibt, einfach die Werke dann als die Werke von Picasso zu verkaufen oder von Léger, sondern sie wollten ja immer irgendeinen Prozess auf dem Kunstmarkt, die Bewertung von Bildern im Kunstmarkt und andere Aspekte reflexiv behandeln.
In the left hand, you play G, A flat, A, and B. I will first show you how it sounds. In the left hand, you play a chord G, C, E flat, and upper G. You can play it as a little arpeggio, sounds better. And then you move to the both Fs below it, and to the E flat. And this you play three times. And then you have to play G chord, consisting of G, B, D, and upper G. Combined with the left hand, it sounds like this.
Für die Kunstrichtung der Appropriation Art passt, wie wir erwähnt haben, dieser Vergleich, ob das ein neues Werk ist, nicht. Das Hintergrundtreten des alten Werkes soll ja gerade nicht eintreten. Es ist aber, liegt aber auch keine wirtschaftliche wie künstlerische Ausbeutung des ursprünglichen Werkes vor. Und das Zitat erfolgte in kritischer Absicht. Ich zeige Ihnen hier noch einmal den Gesamtzusammenhang. Es gibt die Freiheit der Kunst, auch für den Künstler, zwei, die Meinungsfreiheit und den Eigentums- und Persönlichkeitsschutz. Es muss also zwischen diesen Bereichen, muss auf jeden Fall eine starke Interessenabwägung erfolgen. Die Auseinandersetzung muss zugelassen werden. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Erkenntnis des Bundesverfassungsgerichtes in Deutschland. Das Werk, da ist es darum gegangen, dass der Heiner Müller Teile von irgendeinem Werk von Bert Brecht irgendwie benutzt hat, eine größere Passage. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es gibt also, mit der Zeit löst sich das Werk aus der privatrechtlichen Verfügbarkeit und wird geistiges und kulturelles Allgemeingut. Das Werk kann umso stärker als Anknüpfungspunkt für eine künstlerische Auseinandersetzung dienen, je mehr es eine gewünschte gesellschaftliche Rolle erfüllt. Und diese gesellschaftliche Einbindung der Kunst ist damit gleichzeitig Wirkungsvoraussetzung für sie und Ursache dafür, dass die Künstler in gewissem Maße Eingriffe in ihre Urheberrechte durch andere Künstler als Teil der sich mit dem Kunstwerk auseinandersetzenden Gesellschaft hinzunehmen haben. Und das ist genau der Punkt. Es muss jemand, der die Werke anderer Künstler benutzt, muss meiner Meinung nach ein künstlerisches Konzept vorlegen, indem er irgendwie argumentiert, in welchem neuen konzeptuellen Zusammenhang er diese Werke benutzt. Wenn er das nicht macht, wird er wahrscheinlich große Schwierigkeiten bekommen aus den Gründen, die wir hier erwähnt haben. Ein Vorschlag ist auch der, dass man, weil ja das noch nicht ausjudiziert ist, in Paragraphen 5 eine Änderung, einen Zusatz macht. Das Ganze würde dann heißen, die Benutzung eines Werkes bei der Schaffung eines anderen macht dieses nicht zur Bearbeitung, wenn es im Vergleich zu dem benutzten Werk entweder in geistig-ästhetischer Hinsicht oder infolge der Einbettung in das Konzept eines inhaltlich neuen Kunstrichtung ein selbstständiges neues Werk darstellt. Also mit dieser Veränderung des Paragraphen könnte man diese neuen Kunstrichtungen besser schützen.
Der dritte Vortrag an diesem ersten Symposionstag war gehalten von Kurt Kulatz. Kurt Kulatz ist ein Jurist von der Ausbildung her, Rechtsanwalt, Anwärter, möglicherweise schon etwas mehr aus Graz, ist aber für dieses spezielle Thema nicht etwa qualifiziert durch Arbeiten über Intellectual Properties, sondern dadurch, dass er selber Hand angelegt hat in der Produktion von frei verfügbarem Wissen, und zwar im Rahmen der Wikipedia. Er ist nicht einfach ein Mitautor und Beiträger der Wikipedia, sondern er hat in Österreich den Verein Wikimedia gegründet, der sich um eine ganze Reihe von Projekten rund um die Wikipedia bemüht. Und in seinem Vortrag bietet er interessante Einblicke in die Interna der Abwicklung der Verwaltung eines solchen Riesenprojektes wie der Wikipedia. Das schließt ein Hinweise auf die allgemeine Programmstellung und die Grundsätze, geht aber auch so weit, dass er über die Unternehmensphilosophie, wenn man das so sagen kann, und die Herausforderungen, die er heutzutage sieht, Bescheid gibt.
Die Wikipedia hat vier große Grundsätze, die eigentlich relativ trivial sind, wenn man sie sich überlegt. Die Wikipedia ist eine Enzyklopädie, Allerdings heißt das, wir sind kein Branchenverzeichnis, keine gelben Seiten, wir sind keine Datenbank, kein Telefonbuch, ja. Wir sind auch kein Wörterbuch, bei uns wird nicht das triviale Wort erklärt, dafür gibt es übrigens das Wiktionary, das leider ein bisschen ein Nischendasein fristet. Und wir sind auch kein Ratgeber, also bei uns soll man tunlichst auch kein How-to finden, also wenn man irgendwo was nachschlagt über die Sachertorte, dann findet man vielleicht grob die Zutaten oder ganz sicher sogar die, was da drinnen ist und wie die Originalsachertorte gemacht wird. Aber man findet kein Rezept, dann sagen wir, okay, man muss 500 Gramm Mehl mit 3 Eiern vermischen, um das zu kriegen. Das wird es bei uns nicht geben. Ja. Die Wikipedianer sind 100% ehrenamtlich, unbezahlt und machen das in ihrer Freizeit beim ärgsten Wetter, bei egal um was es geht, mit großem Enthusiasmus. Ein sehr treffendes Beispiel dafür ist zum Beispiel, vor knapp 2 Jahren gab es einen Fotowettbewerb. Und der hat in Kanada zu dem Zeitpunkt an dem Wochenende stattfinden sollen, wo dann zufälligerweise die Ausläufer eines Hurricanes über Quebec oder so irgendwo drüber gezogen sind. Die Leute haben sich nicht nehmen lassen, dennoch rauszugehen und Fotos zu machen. Ist vielleicht nicht ganz optimal, weil wir sagen, okay, die Fotos mit regnerischem Hintergrund etc., aber das verdeutlicht, mit welchem Enthusiasmus Wikipedianer an ihre Arbeit herangehen. Ja. Was natürlich auch sehr interessant ist an der Wikipedia, dass die Schwelle zum Beitragen eigentlich vom Prinzip her relativ einfach ist. Es kann jeder zu jeder Zeit sofort beitragen. Ich muss mich nicht mal anmelden oder registrieren. Ja. Das ist eigentlich relativ unverständlich. Wenn mich jemand gefragt hätte im Jahr 2000, kannst du dir das vorstellen, dass so ein System funktioniert? Ich würde, so wie wahrscheinlich die meisten sagen, das kann nicht funktionieren. Wikipedia funktioniert nicht in der Theorie, sie funktioniert nur in der Praxis. Es hat sich gezeigt, warum auch immer, dieses System ist stabil. Man kann auf die Qualität vertrauen, obwohl man auf den Mechanismus, wie das eigentlich zustande kommt, eher misstrauisch sein sollte. Ja? Weil jeder kann zu jeder Zeit überall was verändern, was manipulieren, aber dennoch ist das alles richtig, was da drinnen steht. Ich werde dann ein bisschen später darüber noch genauer erzählen, warum das so ist. Und vielleicht ist es dann auch ein bisschen klarer für Leute, die dieses System nicht so kennen. Auch wenn die vor allem deutschsprachige Wikipedia oft als sehr bürokratisch bezeichnet wird und es sozusagen einen Regelwulst gibt, ist es in Wahrheit eigentlich relativ simpel. Also es gibt eigentlich relativ wenige Regeln. Abgesehen von den großen Grundsätzen, die unumstößlich sind, gibt es nur relativ wenig, das im Detail regelt, so wie es in einem Staat hier ist, wo man sagt, okay, du darfst das, es gibt ein Strafgesetzbuch, alles was da drin steht, darfst du nicht. Das gibt's bei uns nicht. Es gibt keinen Strafkatalog, wenn du jemanden als Arschloch beschimpfst, dann wirst du 3 Tage gesperrt etc. Das ist alles sehr fließend. Das hat viele Vorteile, das hat auch viele Nachteile. Ja. Dann ganz kurz, wie funktioniert die Wikipedia, was ich vorhin gesagt habe. Wie kommt es dazu, dass obwohl jeder zu jeder Zeit einfach irgendeinen Blödsinn einstellen kann oder einfach nur versuchen kann, etwas zu probieren und vielleicht völlig inkompetent ist, wie kann das trotzdem funktionieren, dass dennoch das System als Ganzes gut ist? Das funktioniert deswegen, weil es einen mehrstufigen Kontrollmechanismus hat, der weniger perfekt koordiniert, als einfach aufgrund der Mehrstufigkeit so überlappend funktioniert, dass man statistisch Fehler gut ausschließen kann. Nicht immer, aber im Großen und Ganzen gut ausschließen kann. Soll heißen, wenn jemand einen Artikel erstellt, gibt es ganz am Anfang Leute, denen nur das Spaß macht, die Neueingänge durchzuschauen und mal das zu filtern, wo einerseits völliger Blödsinn drinnen ist, vor allem zur Schulzeit am Vormittag, Nina ist doof, oder Artikel über den Max Meyer, wo drin steht, der blöde Idiot, der bla bla, das kommt häufig vor, das glaubt man gar nicht und das reicht dann teilweise so weit, wo man dann sagt, okay, eine Schul-IP wird mal für eine Stunde abgeklemmt, weil der 30. erstellte Artikel jetzt reicht. Das ist tägliches Business der RC Control, Recent Changes, also die letzten Änderungen. Die davon völlig unabhängige, aber natürlich zu 100% überlappende nächste Ebene ist die Beobachtungsliste jedes einzelnen Wikipedianers. Jeder, der in der Wikipedia schreibt, hat in der Regel auch eine Liste all derer Artikel, die er beobachtet, um einfach für sich selbst die Gewissheit zu haben, okay, wenn ich heute was einstelle, ich möchte sehen, wer es morgen verbessert, beziehungsweise ich möchte sehen, wenn es jemand verschlechtert und möchte es rückgängig machen. Dadurch, dass das jeder Einzelne so macht, ist die Wikipedia im Ganzen vielfach sozusagen überlappend und stark überlappend kontrolliert. Und wenn man quasi einen Vandalismus begeht, dann dauert es meistens, also ich glaube, in 90% der Fälle ist es innerhalb von 1,5 Minuten weg. Im Extremfall dauert es Zeit lang. Es kann passieren, dass man es nach einer Woche noch immer nicht gesehen hat. Das ist allerdings wiederum ein Grund in einen weiteren Kontrollmechanismus, denn wir haben seit einigen Jahren mittlerweile schon eine Einstellung, die einem völlig neuen Autoren oder einem überhaupt Unbekannten, also der sich gar nicht angemeldet hat, dessen Edit nicht sofort freischaltet, sondern der sozusagen ein zweites Augenpaar als okay braucht, das ist kein Vandalismus. Ja, also das ist die niedrigste Schwelle, wo man sagt, da prüft man normalerweise nicht inhaltlich, sagen, das könnte richtig sein, ich lasse es durch. Da filtert man all das raus, was definitiv Müll ist. Ja. Also so wie das vorher eben beschriebene, wo einer den Artikeltext ändert in Nina ist doof etc. Ja. Es gibt dann auch, so wie ich es vorher angeschnitten habe, Redaktionen, wo die einzelnen Autoren sich zusammengruppieren in informelle Gruppen. Also es gibt keine Regeln, wie man sich so einer Gruppe anschließt. Man macht einfach und man wird im Normalfall willkommen geheißen. Die wiederum bestrebt sind in ihrem gesamten Themenbereich, ja, die einzelnen Beobachtungen, oder wenn man so will, die Beobachtungsliste so zusammenzuschalten, dass man einen Themenbereich abdeckt und schaut, dass sozusagen die Kontrolle über das Ganze passiert. Alle neuen Artikel werden überprüft, werden in eine Liste eingetragen, um sozusagen einem Peer Review unterzogen zu werden. Wenn er gut ist, wird er ausgetragen. Wenn er schlecht ist, kommt er dann in eine Qualitätssicherung, wo man dann darüber diskutiert, was muss man verbessern, etc. Was ist unsere Philosophie? Es geht uns nicht nur darum, also freies Wissen kostenlos einfach irgendwo hinzuhauen, sondern es frei weiterverwenden lassen zu können. Also im Englischen ist das free as in free speech und nicht free as in free beer. Ja? Soll heißen, es gibt zwar Kriterien, wie die Weiternutzung erfolgt. Also zum Beispiel, wenn man ein Foto aus der Wikipedia, von Wikimedia Commons runternimmt, da muss man, wenn es Creative Commons lizenziert ist, was die meisten sind, den Autor unten nennen, die Commons-Lizenz und den Link auf die Lizenz, und dann kann man damit machen, was man will. Man kann es verändern, wie man will, man kann es drucken, man kann es verkaufen, wie man will, solange man diese Regeln einhält. Das hat quasi den Vorteil, dass man es nicht nur konsumieren kann, sondern dass dieses Wissen, das wir zusammentragen, tatsächlich auch für die Menschheit frei zur Verfügung steht und befreit ist. Ja. Und nicht nur für den Moment, wenn man jetzt morgen die Wikipedia abdreht, dann ist sie weg, dann kann man nichts mehr damit machen, sondern sie ist quasi für immer. Es gibt jetzt genug mehr oder weniger dubiose Mirrors, die Wikipedia-Inhalte spiegeln, etc. Wenn morgen die Wikimedia Foundation auf die Idee kommt, sie abzudrehen, wäre der Datenbankinhalt tausendfach gesichert und vorhanden und es wäre irgendein neuer da, der das aufmachen würde. Ja. Ziel ist auch eben das Wissen für alle bereitzustellen, nicht nur für die Elite, das ist ein gefährliches Wort, wie es früher mal so war, also nicht nur die viel Geld haben, die sich teure Bücher leisten können, sondern auch die Möglichkeit haben, in die Bibliothek zu gehen, um sich ein Buch rauszuholen, oder die überhaupt schon mal das Basiswissen haben, überhaupt rauszufinden, wo finde ich das Wissen, das ich weiter brauche. Ganz interessantes Beispiel, zum Beispiel jetzt in der Schweiz ein Pilotprojekt Wikipedia in Jail. Heißt, lange einsitzende Dauer, also Mörder und solche Leute, die längere Zeit nicht im Gefängnis rauskommen, kriegen einen Computer ohne Internet mit Offline-Wikipedia und können sich dort quasi weiterbilden. Ja. Ist zumindest eine ganz nette Funktion des Ganzen. Ja. Wie schon vorher gesagt, das bringt natürlich, also jetzt nicht das Jail, sondern die Wikipedia im Ganzen, das Problem, dass sie mit dem kommerziellen Angebot in Konkurrenz treten, ohne dass wir diese Absicht haben, das direkt zu tun. Ja? Unser Ziel ist es vielleicht auch gar nicht, die Welt zu verbessern, das ist eigentlich auch interessant ist. Das Ziel des einzelnen Wikipedianer mag durchaus egoistisch sein, nämlich ich schreibe für mich, weil es mein Hobby ist, weil es mir Spaß macht zu schreiben und ich lese selber für mich, weil ich Interesse daran habe, dass andere das für mich geschrieben haben, aber in Wahrheit ist es mir relativ wurscht, nur dass dennoch alle davon profitieren. Was auch sehr wichtig ist in unserer Philosophie, ist, dass wir Vollständigkeit anstreben, auch wenn das schwierig zu erreichen ist. Das soll heißen, dass wir nicht mitteleuropazentrisch schreiben wollen und uns beschränken auf quasi unser Weltbild, sondern wir versuchen so zu schreiben, dass der Artikel, das klappt natürlich nicht immer, aber dass der Artikel sich hier in Österreich genau gleich liest wie in Japan oder in Australien. Beispiel zum Beispiel, wenn man sich Standard irgendwo in der Literatur, in nicht wissenschaftliche Literatur, aber so in normale Literatur über irgendwelche Viecher holt oder was, wo dann drin steht, bei uns kommen drei Arten vor, bla bla bla. Was ist bei uns? Das gibt's nicht. Wenn ich das Buch nach Japan bringe, ist das schon mal falsch, weil keiner weiß, welcher Bezugspunkt das ist. Und es heißt, es gibt bei uns nur drei, also in Mitteleuropa vielleicht, und auf der Welt gibt's 300. Ja? In der Wikipedia wird stehen, in Mitteleuropa gibt's drei Arten, weltweit gibt's 100. Ja? Und es werden vielleicht sogar für alle 100, wenn es dann irgendwann soweit ist, je nach Thema, Beschreibungen da sein. Was vielleicht dann auch noch interessant ist, wir wollen auch konservieren und aufzeigen. Anderes Projekt, Wikilabs Monuments, läuft gerade derzeit im September, vielleicht hat ja irgendwer Lust. Wir fotografieren nicht nur Österreich, sondern weltweit in knapp 50 Ländern alle Denkmäler, die es gibt. In Österreich sind es immerhin 36.000 und man kann sich anhand Listen anschauen, wo in der eigenen Umgebung es Denkmäler gibt, rausgehen, fotografieren und das einstellen. Und man sieht überhaupt einmal, was es gibt. Ich wusste vorher gar nicht, also jeder kennt die wichtigsten 100, aber dann ist es dann schon gewesen. Keiner weiß, dass das Denkmalamt Listen hat, die irgendwo verstauben, da schaut keiner rein. In der Wikipedia kann man das ganz leicht zugänglich machen. Der Wettbewerb war übrigens so erfolgreich, ist jetzt schon das dritte Jahr. Letztes Jahr haben wir zum zweiten Mal in Folge den Guinness World Record gebrochen. 350.000 Fotos in einem Monat. Heuer wird es wahrscheinlich, es geht gegen 400.000, schauen wir, wie es wird. Wir haben natürlich auch große Herausforderungen. Unsere tollen Grundprinzipien, die sind nicht nur Segen, sondern auch Fluch, weil es bedeutet, dass jeder leicht stören kann, jeder leicht vandalieren kann, jeder leicht versuchen kann, obwohl er nicht kann. Und damit muss sozusagen die Community fertig werden. Es ist auch schwierig, mit lockeren Strukturen so ein System aufrechtzuerhalten, weil das heißt, dass jeder Einzelne in diesen Strukturen nur sehr schwach eingegliedert ist, oder im Normalfall schwach angegliedert ist und es sozusagen Probleme geben kann, wenn irgendwas nicht passt und der weg ist und eine Lücke hinterlässt. Ein weiteres Problem ist es auch, dass zunehmend Autoren weniger werden. Da gibt es riesige Philosophien darüber, warum das so ist. Meine Idee dahinter ist, ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach so erfolgreich sind. Es gibt jetzt in Deutsch 1,6 Millionen Artikel. Ich schlage den Brockhaus aus und ich finde genau gar nichts, was ich eintragen könnte. Ist schon alles da. Ja. Es gibt einfach keine Wissensgebiete mehr, wo ich sage, da kann ich mich einfach so hinsetzen. Ich muss mir spezielle Fachliteratur besorgen, dann schlage ich auf und dann finde ich was, wo ich noch beitragen kann. Das ist einfach schwieriger. Die Hürde wird höher und höher. Heißt auch, der Abstand des Neuen zu denen, die das eh schon kennen, wird immer größer. Und der Neueinstieg wird immer schwieriger. Das ist nicht so einfach.
Es ist einfach unglaublich, wie so ein Projekt so mächtig werden konnte. Und das ist aber dann nicht so wie der Google, der dann bei jedem Aufruf registriert, Apps anbietet und Ads anbietet und der mein Profil mir dann auch beim Algorithmus der Werke dann vorschlägt. Also dieser manipulative Aspekt fällt ja in diesem Fall völlig weg. Und ich glaube, dass das wohl ein Projekt ist, das enorm zukunftsweisend ist und vielleicht auch in anderen Bereichen Möglichkeiten eröffnen könnte.
Ich wollte fragen, ob das tatsächlich so ist oder ob die Daten auch irgendwie verwendet werden von euch.
Eines der allerhöchsten Güter in der Wikipedia, die Community ist extrem sensibel, wenn es um irgendwelche Dinge geht, die Einzelnen aus der Anonymität herausbringen. Also beispielsweise, wenn das eine Wikipedia-Veranstaltung wäre, wäre es undenkbar, dass der Mikrofon mitläuft. Ohne dass man vorher nicht allen gesagt hat, da läuft der Mikrofon und bitte, bitte und etc. Oder es rennen regelmäßig auf Veranstaltungen Leute rum mit einem großen Sticker, keine Fotos von mir. Das wird völlig respektiert. Und so funktioniert es auch innerhalb der Wikipedia im virtuellen Raum. Es gibt zum Beispiel für relativ kompliziert, es ist ein bisschen intern, aber für Missbrauchsfälle, wo man sozusagen, wo ein Einzelner vorgibt, dass er mehrere, jeder kann 100 Accounts sich erstellen und dann kann er sich selbst Recht geben und dann tritt er auf als eine große, ist alles denkbar, ne? Das passiert. Und da gibt es einen eigenen Mechanismus, das nennt sich Check-User. Ich bin einer von, derzeit sind es 5 sind es in der deutschsprachigen Wikipedia nur und es werden bald wohl nur 3 sein. Also das ist ganz reglementiert, das ist dann quasi nochmal die Admin-Voraussetzungen zum Quadrat. Ja? Also dass man das wird, ist extrem schwierig. Und nur die dürfen quasi in die Daten reinschauen, wer steht hinter dem Nutzer, welche IP-Adresse hat er und um was geht es dann, ist er wirklich so oder so. Und mir sind extreme Regeln auferlegt, wann ich das tun darf. Wenn man das jetzt irgendeinen x-beliebigen Provider, E-Mail-Provider oder irgendein Forum oder sonst irgendwas, da weiß jeder Systemadmin alles über die Leute, die dort was reinschreiben und egal was es ist, völlig normal, ja. Und in der Wikipedia wäre es undenkbar. Da ist es der Super-GAU, wenn ich irgendeine Abfrage zu viel mache, weil ich glaube, dass der auch noch ein bisschen entschwindlicher ist und der reinkört, ja. Dann bin ich mein Posten los. Also ganz extrem. Da gibt's gar nichts, ja. Thank you.